Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust. Und wir danken dir, dass du deine Ziele hast, deine Pläne hast und dass niemand wird dich davon abhalten können oder verhindern können, deine Ziele mit deiner Gemeinde zu erreichen. Danke für dein Wirken in unserem Leben, in jedem Einzelnen von uns. Und danke auch für dein Wort, welches uns ermutigt und unser Denken immer wieder auch neu ausrichtet. Bitte segne jetzt auch das Wort, welches wir heute darüber nachdenken werden, und hilf uns zu lernen von dir, hilf uns zu lernen, wie wir über die Gemeinde auch richtig denken sollten nach deinem Willen. Segne uns, wir bitten dich darum. Amen. Ja, guten Abend. Schön, dass ihr so alle zusammenkommt. Wäre schön, dass wieder heute uns zwei Freiwillige mit Mikros dann aushelfen. Einer von dieser Seite, einer von der. Und ja, das wäre sehr lieb, falls Meldungen kommen werden, dass man dann auch ins Mikrofon sagen kann, sodass alle auch gut verstehen und auch wer zu Hause mithört, dass sie auch davon etwas mitkommen. Hört ihr mich gut? Ist es nicht zu laut irgendwie für mich, sondern so eine Rückkopplung? Ist alles okay für euch? Ja? Gut, dann das ist wichtiger. Ja. Gut, wir schlagen auf und lesen den Text aus Philipper Kapitel 1, Verse 3 bis 6. Philipper 1, Verse 3 bis 6. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Wir haben am vergangenen Sonntag die Predigt zu diesem Text, über diesen Text gehört. Und wir werden auch jetzt dann wieder über diesen Text weiter uns unterhalten. Zuerst so einen kurzen Rückblick, was wir über den Philipperbrief, können wir uns in Erinnerung rufen, von dieser Zusammenfassung, die wir hatten, allgemeine Gedanken. Was sind die drei Merkmale einer gesunden Gemeinde? Das ist ja so die Hauptlinie oder der rote Faden, der durch Philipperbrief durchgezogen wird. Können wir uns schon erinnern daran, was sind die drei Merkmale einer gesunden Gemeinde? Wie lauten sie? Wer hat das schon behalten können? Aha, gut, danke schön. Also von sich weniger halten, von der anderen mehr und anderen Gutes wünschen. Ja? Das waren von dem Einstieg in den Brief, ja, die ersten zwei Verse. Aber über den ganzen Brief, Philipperbrief, was sind die drei so Hauptgedanken, die durch den ganzen Brief durchgehen? Könnt ihr euch daran erinnern?
Gemeinschaft.
Genau. Mhm. Genau, ja. Die drei Merkmale einer gesunden Gemeinde: Gemeinschaft des Evangeliums, in dieser Reihenfolge kommen sie im Brief vor, ja. Gemeinschaft des Geistes und Gemeinschaft der Leiden. Also diese Gedanken kommen immer wieder vor. Heute wird zum Beispiel über Gemeinschaft des Evangeliums erwähnt, gerade in unserem Text. Philipper 1, 3 bis 6. Wir haben gehört über die wertschätzende Einstellung zur Gemeinde. Apostel Paulus, denkt wertschätzend über die Gemeinde, nicht abschätzend, sondern wertschätzend und nicht herabschätzend. Und diese Einstellung sieht man schon in der Begrüßung des Briefes, in den ersten Versen. Die Gemeindeglieder sind heilige Menschen. Gott spricht sie als heilige Menschen an. An alle Heiligen in Christus Jesus, so hat Apostel Paulus die Philipper angesprochen. Und das ist natürlich eine wertschätzende Einstellung, Denkweise zur Gemeinde. Natürlich, wir müssen verstehen, dass heilig wirst du nicht dadurch, dass du zur Gemeinde gehörst. Nicht die Gemeinde macht dich heilig. Und nicht durch die Gemeinde wirst du heilig, weil du zur Gemeinde gehörst. Heilig wirst du dadurch, dass du zu Jesus Christus gehörst. Das ist dieses Prinzip ist wichtig zu verstehen. Weil Jesus Christus ist der Herr der Gemeinde, weil wir ihm gehören, deswegen sind wir heilig. Und deswegen ist auch die Gemeinde heilig. Gut, in Philipper 1, in unserem Text von heute, Philipper 1, 3 bis 6, zeigt Paulus, wie seine wertschätzende Einstellung zur Gemeinde sich äußert. Und wir hatten in der Predigt die drei Punkte gehabt. Diese wertschätzende Einstellung zur Gemeinde äußert sich in dankbarer Fürbitte, in dankbarer Wahrnehmung und in dankbarer Überzeugung. Das erinnert uns ein bisschen mehr an die Hauptgedanken der Predigt am Sonntag. So, das ist zusammenfassend und rückblickend. Gibt es Fragen vom letzten Mal vielleicht oder sonst Fragen, was das betrifft? Und dann gehen wir weiter. Gut, dann wollen wir weitergehen zu den sogenannten Vertiefungsfragen. Es werden Fragen gestellt und über diese Fragen versuchen wir versuchen diese Fragen zu beantworten, um diesen Text mehr tiefer zu verstehen, auch tiefer anzuwenden. Im Jahr 2015, das ist voriges Jahr, da gab es in Deutschland 391.925 Kirchenaustritte. Also fast 400.000 Menschen sind aus den Kirchen ausgetreten, katholische, evangelische gemeinsam zusammen. Das ist schon eine sehr große Zahl. Das ist viel, viel mal mehr Menschen als ganz Schwäbisch Gmünd. Ja? 400.000 Leute ungefähr. Warum? Warum sind sie wohl ausgetreten? Sicher, wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, warum Leute aus der Kirche austreten, aber wir kennen diese Stimmungen, die auch in den Gemeinden können entstehen. Leute werden einfach enttäuscht oder werden entmutigt oder verletzt und dann aus irgendwelchem Grund gehen sie weg. Einfach weg. Und deswegen die erste Frage, über die wir jetzt nachdenken wollen. Wie erleben wir die Gemeinde? Mehr Segen oder mehr Last? Das ist so eine natürlich persönliche Frage. Also, wie erleben wir die Gemeinde? Mehr Segen oder mehr Last? Möchte jemand dazu was sagen? Bitte schön. Klar, natürlich jetzt vor allen hier sagen, ja, ich erlebe die Gemeinde so und so. Gut, man kann auch sagen, vor allen, bitte. Noch einmal. Mehr Segen, sagt Schwester Helene. Sehr schön. Mhm. Wovon wird es abhängig sein, was man erlebt, wie man die Gemeinde erlebt? Als Segen, mehr Segen oder mehr Last? Wovon wird das wohl abhängig sein? Was meint ihr dazu? Wovon wird es abhängig sein, wie man die Gemeinde erlebt? Als Segen oder als Last? Eine Belastung oder eine Bedrückung oder umgekehrt eine... Kann man jemand helfen, ja? Mhm, danke.
Je mehr man Jesus liebt, desto mehr hat man Segen. Mhm.
Also das wird abhängig sein davon, wie man Jesus liebt, ja? Mhm.
Das ist mein geistliches Heim. Hier bin ich zu Hause. Mhm.
Ja, das stimmt. Also die Gemeinde ist das geistliche Zuhause, ja? Ja. Mhm. Wovon wird es abhängig sein, wie man die Gemeinde erlebt?
Je mehr wir investieren, desto mehr werden wir auch Segen sein und auch im Segen weiterwirken.
Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Je mehr wir investieren, desto mehr werden wir auch im Segen sein, im Segen wirken oder desto mehr werden wir auch schätzen. Ja? Und Jesus sagt ja, da wo euer Schatz ist, da wird was sein? Da wird euer Herz sein. Und in den Schatz, da investieren wir immer. Ja? Das, was wir schätzen, dafür setzen wir uns auch ein. Ja?
Mhm. Gemeinde wächst, kommt neue Leute, Gemeinde mehr und mehr Größe geht.
Mhm. Dankeschön. Es ist schon gut nachzudenken, also wovon ist es abhängig, wie ich die Gemeinde oder wie wir die Gemeinde erleben, mehr Segen oder mehr Fluch, waren sehr gute Gedanken dazu. Und man kann auch sagen, dass das wird davon abhängig sein von unserer Einstellung zur Gemeinde. Wie ist unsere Einstellung, wie ist meine Einstellung zur Gemeinde? Und so werde ich die Gemeinde auch erleben. Wir wollen ja von Paulus lernen, wie seine Einstellung zur Gemeinde war und wie er die Gemeinde erlebt hat. Zum Beispiel, was bedeutet die Gemeinde für dich, für mich? Es wurden schon einige Gedanken gesagt. Oder wie viel Wert hat die Gemeinde für mich? Wie viel Wert? Man kann sagen, was muss geschehen? Oder wie schwer oder wie leicht ist es, dich von der Gemeinde fernzuhalten? Ist es schwer oder leicht? Zum Beispiel zur Bibelstunde nicht zu kommen. Was muss passieren? Kann alles Mögliche passieren. Ja? Oder muss es schon was Gravierendes passieren? Oder ich denke, ich habe Kopfschmerzen. Ich kann heute nicht gehen. Ja? So, ja, ich denke, ich glaube, ich habe Kopfschmerzen. So eine Glaubenssache. Ja? So. Oder ich könnte müde sein. Oder nächste Woche habe ich Prüfungen und dann muss ich mich gut ausschlafen diese Woche, fit halten, alles Mögliche. Wie leicht oder wie schwer fällt es, dich von der Gemeinde fernzuhalten? Also darin sieht man, wie viel Wert die Gemeinde für dich hat. Ja? Oder die Frage, bringe ich die Gemeinde in Verbindung mit Jesus? Was ist die Gemeinde für mich? Ist es so einfach ein Verein? Es gibt viele verschiedene Vereine und das ist ja gut in Deutschland, in irgendwelchen Vereinen zu sein. Das ist ja positiv, sich zu investieren, was Sinnvolles zu machen. Man kann da viel Spaß haben, nette Leute treffen und Bekanntschaften schließen und. Aber bringe ich die Gemeinde in Verbindung mit Jesus? Das ist eine wichtige Frage. Wenn ich die Gemeinde in Verbindung mit Jesus bringe, dann plötzlich, was wird mit dem Wert der Gemeinde geschehen? Der steigt, der Wert wird steigen, sofort, wenn ich die Gemeinde mit Jesus in Verbindung bringe. Und Jesus ist das Haupt der Gemeinde und wir sind seine Glieder. Also die Antworten auf diese Fragen, die werden bestimmen, ob ich die Gemeinde mehr als Segen oder mehr als Last erlebe. Es geht darum, ob ich eine wertschätzende Einstellung zur Gemeinde habe. Und das wollen wir von Paulus lernen, wie er das gehabt hat. Zweite Frage. Paulus hat eine dankbare Einstellung. Gilt das nur für die Gemeinde in Philippi? Wir haben gelesen, Paulus schreibt, ich danke Gott, meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Paulus hat eine dankbare Einstellung, auch schon, dass er die Gemeinde als die Heiligen bezeichnet. Das ist schon eine sehr große, hohe Wertschätzung und Dankbarkeit. Aber gilt es nur für die Philipper oder auch für andere? Auch für andere, für alle Gemeinden, ja? Mhm. Man kann Paulus schon verstehen, dass er zur Gemeinde zu Philippi eine dankbare Einstellung hat. Die Gemeinde zu Philippi war wirklich eine vorbildliche Gemeinde, kann man sagen, von dem, was wir wissen. Natürlich, wir wissen ja nur das, was im Philipperbrief steht, ein bisschen aus der Apostelgeschichte und mehr wissen wir nicht. Aber daraus, was da steht, sehen wir, dass die Gemeinde, es war eine gute Gemeinde. Keine großen Problembehandlungen gibt es im Philipperbrief und vor allem diese herzliche Beziehung zu Paulus. Sie unterstützen Paulus von Anfang bis zum Ende und Paulus hat zu ihnen auch eine herzliche Beziehung. Nun, war Paulus nur für die Philipper dankbar, weil sie so nett zu ihm waren? Das war schon die Antwort, nein, er war auch für andere dankbar. Und da sehen wir gerade diese, unter diese wertschätzende Haltung, Einstellung des Paulus. Schauen wir uns an, ein paar Bibelstellen, ob Paulus auch zu anderen Christen eine dankbare Einstellung hatte. Zum Beispiel die Phrase, ich danke meinem Gott, die kommt mehrmals vor, auch in anderen Bibelstellen. Römer 1, Vers 8 zum Beispiel. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Also danke, Gott dankt hier an die Römer, schreibt er, an die Gemeinde in Rom. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 4, schreibt er zu den Korinthern, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus gegeben ist. Nun, hier können wir ganz sicher sein, die Korinther-Gemeinde, die war anders als die Philipper-Gemeinde. Die war ziemlich anders. Da gab es richtige Probleme, richtige auch Feindseligkeit Paulus gegenüber. Paulus wurde kritisiert von den Korinthern. Seine Autorität wurde in Zweifel gebracht und so weiter. Und trotzdem sagt er, dankt Gott für die Gemeinde in Korinth. 2. Timotheus 1, Vers 3. Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Also an Timotheus, hier geht es um Timotheus. Paulus dankt auch Gott für Timotheus. Zu Philemon schreibt er, Philemon 4, ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten. Auch hier, er dankt Gott in den Gebeten, dankt Gott für Philemon. Und Epheser 1, in Verse 15 bis 16 zusammenfassend, sagt Paulus, darum lasse auch ich nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Also wir sehen, dass Paulus auch zu anderen Gemeinden diese wertschätzende Haltung hatte, diese dankbare Haltung. Ich denke, Paulus hatte schon genug Gründe gehabt, um zu klagen zu können. Er kannte die Gemeinden sehr gut. Und über einige schreibt er auch ihre Probleme, spricht er an und so weiter. Aber wir finden keine dieser mürrische, klagende Noten von bei Paulus. Er überfließt mit dieser dankbaren Haltung der Gemeinde gegenüber. Nun entsteht eine Frage. Wie konnte Paulus für die Gemeindeglieder dankbar sein, wenn er selbst viele bittere Erfahrungen gemacht hat? Dass man in der Gemeinde bittere Erfahrungen machen kann, ich glaube, das weiß jeder von uns. Ja, das ist möglich. Und Paulus hat diese Erfahrungen auch gehabt. Er spricht von falschen Brüdern zum Beispiel, erwähnt er in anderen Briefen. Im Philipperbrief spricht er von bösen Arbeitern in der Gemeinde. Er nennt sie die Hunde, sogar so. Das kommt dann später im Kapitel 3. Ja. Also Paulus hatte schon einiges schlucken müssen in der Gemeinde. Und trotzdem hat er diese dankbare Haltung. Wie konnte er das machen? Was meint er? Was ist so die Ursache, könnte dahinter liegen? Wie konnte Paulus das wohl schaffen? Dankbar sein, wenn er so selbst viele bittere Erfahrungen gemacht hat. Ja. Mhm. Einen Moment. Moment.
Ich verstehe das also so, Gemeinde ist nicht nur diese oder jenige Gemeinde, sondern Gemeinde, es ist eigentlich eine Gemeinschaft der Wiedergeborenen. Und deswegen, wenn man das jetzt so betrachtet, dass ich also mich in der Gemeinschaft der Wiedergeborenen bin, da kann ich die Kleinigkeiten oder kleine Bitterkeiten auch mal übersehen oder einfach sie nicht so ernst nehmen.
Okay, gut. Hat noch jemand eine Gedanke, wie konnte Paulus das schaffen? Also diese dankbare Einstellung haben in der Gemeinde, wo er doch auch eher bittere Erfahrungen gemacht hatte. Ja. Bitte zuerst die Hand heben und dann Mikrofon.
Ich glaube, weil seine Liebe zu Jesus überströmend war, deswegen konnte er es.
Seine Liebe zu Jesus, sehr gut. Okay, noch, da war noch jemand.
Ich denke so, die Verbindung mit Jesus, Jesus hat ihm gezeigt, wie viel er leiden muss für Christus. Das ist mein Werkzeug. Paulus.
Mhm. Dankeschön.
Er hatte die Sicht, das ist die Gemeinde Jesu Christi. Er wusste, dass Jesus Christus seine Gemeinde baut. Ja? Und er ist bloß ein Teil dieses Baus.
Mhm. Schön, dankeschön. Sicher, das sind sehr gute Antworten und wir wissen nicht so, es gibt nicht die Antwort, ja, das ist nur so. Das ist, alles trifft zu, was gesagt wurde. Auf jeden Fall, Paulus hatte eine wertschätzende Einstellung zur Gemeinde und deswegen war er auch dankbar. Ja. Warum er diese wertschätzende Haltung gemacht hat, ich denke auch, das ist wegen Jesus. Nur wegen Jesus. Deswegen immer, wir können das beachten, also wenn er spricht über die Gemeinde so, nicht weit entfernt kommt der Herr Jesus vor. Ja? Die Heiligen, was für Heilige, sagt er? In Jesus Christus. Ja? Und immer durch Jesus Christus wird erwähnt, weil Jesus Christus macht die Gemeinde wertvoll. Nicht Paulus, nicht Petrus. Und nicht wir, sondern Jesus Christus. Und wenn man dieses Verständnis hat, dann wird man eine wertschätzende Haltung haben und man wird auch dankbar sein. Also eine wertschätzende Einstellung zur Gemeinde, sie äußert sich durch Dankbarkeit. Man kann nicht unzufrieden oder immer unzufrieden und immer so murren und jammern und kritisieren, und dankbar sein. Das geht nicht. Ja? Weil gerade dieses ganze Murren, ja, man kommt ja aus Undankbarkeit, Unzufriedenheit. Man ist nicht zufrieden und dann das und jenes. Und man hat auch keine wertschätzende Haltung. Apostel Paulus war nicht naiv. Meinen wir, er hat die Fehler nicht gesehen. Er hat die Probleme nicht gesehen. Ich denke, er hat das besser gesehen als alle anderen. Und trotzdem, er hat noch mehr gesehen, was oft nicht alle sehen in der Gemeinde. Er hat Jesus gesehen, und zwar immer in der Gemeinde. Hat Jesus gesehen, nicht nur in der Gemeinde, sondern in jedem einzelnen Kind Gottes hat er Jesus gesehen. Und dann wieder, was geschieht mit dem Wert des Menschen, wenn man Jesus in ihm sieht? Der Wert steigt unermesslich hoch. Ja? Die Wertschätzung steigt auch. Also die Wertschätzung zur Gemeinde äußert sich in dankbarer Fürbitte. Gehen wir zur nächsten Frage. Wie können wir Fürbitte dankbar praktizieren? Also die Wertschätzung äußert sich in dankbarer Fürbitte. Also Fürbitte bitten, für jemanden beten. Jetzt wollen wir von Paulus lernen. Es gibt mehrere Fürbitten, die er geschrieben hat. Wofür hat er gebeten, wofür die anderen betet? Eine schauen wir uns an, aus Kolosser 1, Vers 9 bis 12, diesen Text. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Nun, hier schreibt Paulus oder er listet auf einige mehrere Gebetsanliegen für die Kolosser. Was sind das für die Gebetsanliegen? Schauen wir in den Text rein und einfach sagen wir sie. Wofür hat er gebetet für die Kolosser? Was waren seine Gebetsanliegen? Lauter? Aha. Erfüllung mit der Erkenntnis des Willen Gottes, ja, das war das, dass die Kolosser mit dem Willen Gottes erfüllt sind, mit dem Erkenntnis. Was noch? Geistliche Weisheit und Einsicht, was noch? Das sind eine ganze Menge an Gebetsanliegen. Schauen wir in den Text rein. Was sind die Gebetsanliegen des Paulus? wandeln würdig des Herrn, dass sie wandeln, ja, was noch? Fruchtbar seinen guten Werken, mhm. Bitte. Erkenntnis wachsen, ja. Wie? Standhaftes Ausharren oder Geduld, das sie haben, ja. Mhm. So ziemlich alles aufgezählt, oder hat man noch was unterlassen? Und um die Kraft entsprechend der Herrlichkeit Gottes, ja, das noch, dass sie Langmut, ja. Und das alles mit Freude und Dankbarkeit zu Gott. Sehen wir, er bittet und er tut das mit Freude und mit Dankbarkeit. Nicht mit Vorwurf. Ach, die sind alle so schwach und so jämmerlich. Stärke doch sie, dass sie aufhören zu sündigen, dass sie nicht so schwach bleiben. Nein, nicht so. Sondern mit Freude bittet er und dankbar. Er bittet für Gottes Wirken, für das Erbe der Heiligen im Licht, dankt er. Wir sehen eine ganze Menge von Anliegen in einem Satz. Dieses Gebet dauert, ich weiß nicht, vielleicht 10 Sekunden, vielleicht 20. Und so viele Anliegen. So viele Anliegen. Jetzt eine Frage. Wo betet er hier um Bewahrung? Bewahre doch sie vor Unfall. Vor Gefahr, vor Unglück auf der Autobahn. Wo betet ihr hier um Gesundheit? Um gutes Wetter? Verstehen wir, was ich meine? Ja? Keine Spur. Auch sonst. Wir werden wahrscheinlich lange suchen, bis wir bei Paulus etwas dergleichen finden, ein Gebetsanliegen. Das sind seine Gebetsanliegen. Und das können wir lernen von Paulus, solche Fürbitte für die Gemeinde machen. Sicher, nicht nur das, wir dürfen natürlich unsere auch aktuelle reinbringen, klar. Aber hier, wir sollten bei Paulus lernen, in welche Richtung wir gehen sollen. Ich denke, dass wir sehr oft für banale Dinge beten, die Gott sowieso geben wird. Aber hier, Paulus betet um etwas Besonderes. Um wirklich seine Anliegen, die sind, seine Fürbitte ist sehr, sehr zugespitzt darauf, dass es um Gottes Werk geht, um Gottes Reich geht, um Gottes Ehre geht, um die Gemeinde geht wirklich. Da können wir von Paulus viel lernen, wie wir Fürbitte machen können. Hat jemand dazu eine Frage oder Gedanken? Also wie können wir Fürbitte machen für die Gemeinde? Praktizieren, dankbar praktizieren. Wie kann man Fürbitte dankbar praktizieren? Oft, wir tun schon Fürbitte, denke ich schon, die meisten, alle beten für die Gemeinde. Aber die Frage ist, ob wir sie dankbar tun. Und, bitte? Dass er bald kommen wird, ihm zu danken. Ja. Mhm. Aber wie können wir Fürbitte, unsere Bitten und Flehen, wie er auch in Philipperbrief später sagt, in Dankbarkeit vor Gott bringen?
Dass er wandelt würdig im Herrn. Die erste Hälfte, Vers 10. Dass ihr wandelt würdig im Herrn. Das ist wichtig.
Ja. Gut, ich denke, dass wir hier einiges zu lernen haben, dass wir, wenn wir Fürbitte tun, dass wir es dankbar tun. Und das ist auch abhängig von unserer Wertschätzung der Gemeinde, in dankbarer Fürbitte. Nicht in Jammernder, nicht in klagender Fürbitte. Alles geht zugrunde und Herr, hilf doch endlich. So Titanic-Stimmung, so ungefähr. Ja, alles geht runter. Bei Paulus gibt es keine Titanic-Stimmung. Er tut dankbar die Fürbitte. Und schauen wir, welche wichtige Anliegen bringt er. Und das tut er mit Freude und mit Dankbarkeit, weil er wirklich um Dinge betet, wohinter Jesus hundertprozentig steht. Da kann man hundertprozentig sagen, jedes dieses Anliegen, das ist der Wille Gottes. Ich weiß nicht, welches Wetter morgen sein soll nach dem Willen Gottes. Ich möchte gerne Sonnenschein, weil ich möchte baden gehen. Ja? Und dann bitte ich, Herr, gib doch Sonnenschein. Aber ich kann nicht sagen, dass es der Wille Gottes ist, dass morgen Sonnenschein. Vielleicht soll es hageln morgen. Deswegen diese Anliegen, die ich weiß nicht. Aber ich weiß hundertprozentig, Gott will, dass die Gemeinde gestärkt ist im Heiligen Geist. Und erfüllt ist mit der Erkenntnis seines Willens. Das will Gott. Und wenn ich dafür bete, dann kann ich mit Freuden beten und sagen, ja, der Herr will das hundertprozentig. Aber ob ich bewahrt werde auf der Fahrt oder nicht, weiß ich nicht, ob der Herr das will. Vielleicht will er, dass ich Unfall mache. Gehört zu seinem Plan. Und was dann? Und ich bete und dann vielleicht geschieht doch, und dann ist es mehr Angst, Unsicherheit als Freude. Weil ich weiß nicht, wird der Herr mich bewahren oder nicht, weiß ich nicht. Aber wenn ich bete, diese Anliegen, die Paulus hier bittet, dann weiß ich, dass der Herr voll dahinter steht. Und das gibt Freude beim Bitten. Mit Freude kann man dafür beten, nicht mit irgendwelchen, gibt es oder nicht, ist es dem Herrn gefällig oder nicht. Gut, weiter. Paulus sagt, unsere nächste Frage, was bedeutet es, dass die Philipper Gemeinschaft am Evangelium hatten? Hier kommt dieses Wort Gemeinschaft. Gemeinschaft am Evangelium, das ist einer der drei roten Fäden, der durch den Brief durchgeht. Eine wertschätzende Einstellung zur Gemeinde äußert sich auch in dankbarer Wahrnehmung. Also in dankbarer Fürbitte äußert sich die wertschätzende Haltung und auch in dankbarer Wahrnehmung. Wahrnehmung bedeutet, was nehme ich wahr, was sehe ich, was bemerke ich, was fällt mir auf, was kann ich sehen, das und das geschieht, was nehme ich wahr, wie nehme ich die Gemeinde wahr. Und Paulus hat eine dankbare Wahrnehmung. Also wenn ich an die Gemeinde denke oder die Gemeinde anschaue, was nehme ich wahr, was sehe ich? Das ist eine ganz wichtige Frage. Einer sieht, jemand sieht zum Beispiel, sagt, ja, das ist alles laute Heuchler sitzen da. Das ist eine Sicht. Ja. Der andere sieht, ja, das sind nette Menschen, wenn die Gemeinde anschauen. Der andere sagt, oh, das ist so halbe. Halbe sind wiedergeboren, halbe sind nicht wiedergeboren. Gibt es tausende Möglichkeiten, wie man die Gemeinde anschauen kann. Einer sieht, oh, das sind so problematische Menschen, lauter Ärger ist da mit diesen Leuten. Das ist die Gemeinde, wo immer Ärger ist, das ist die Gemeinde, das ist die Gemeinde. Was nehme ich wahr, was geschieht in der Gemeinde? Paulus dachte an die Philipper und nahm wahr, dass sie Gemeinschaft am Evangelium haben. Und das hat ihn dankbar gestimmt, lesen wir das, dass sie Gemeinschaft am Evangelium hatten. Nun, das Wort Gemeinschaft. Was bedeutet es, dass Philipper Gemeinschaft am Evangelium hatten? Was meint er dazu? Was meint Paulus damit, mit dieser Gemeinschaft am Evangelium? Dass sie der gleichen Gesinnung sind, wie das Evangelium, Gesinnung Evangeliums. Gut, Er sagt, ich danke meinem Gott, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Also was meint er damit? Mit der Gemeinschaft am Evangelium. Das ist eine schwere Frage. Ich dachte, diese Frage ist sehr leicht, sehr einfach. Ja, bitte?
Gemeinschaft interpretieren Gottes Wort.
Gemeinschaft interpretiert Gottes Wort.
Da, interpretieren.
Okay.
Nur wie die Menschen können interpretieren.
Auslegen. Okay. Aber was bedeutet Gemeinschaft am Evangelium? Was heißt das? Kamen immer zusammen. Und was haben sie gemacht? Was hat das mit Evangelium zu tun, dass sie zusammenkamen? In der Liebe, bitte? Das Leben nach dem Evangelium, aha. Ganz interessant, sehr interessante Gedanken. Gemeinschaft am Evangelium. Lesen wir nochmal diesen Text. Ich danke, dritter Text, Vers, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, und dann Vers 5, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ja, bitte? Noch einmal. Ins Mikrofon, ja.
Die Liebe zu Jesus.
Ja, die Liebe zu Jesus, das ist die Gemeinschaft am Evangelium. Gut, gut, ja. Sehr interessante Gedanken.
Einer verkündigt, der andere nimmt es auf und einer betet, der andere macht damit. Ja, füreinander da sein. Einer verkündigt, der andere nimmt es auf mit Dankbarkeit. Das ist diese Verbindung gerade.
Schön. Schön, ja. Also Gemeinschaft am Evangelium habe ich immer verstanden, an der Verkündigung des Evangeliums teilgenommen. Sie waren beteiligt an der Verkündigung des Evangeliums. Sie haben Gemeinschaft damit gehabt, an der Verkündigung, an Verbreitung des Evangeliums. Und vom ersten Tag an bis jetzt, diese zwei Bemerkungen, sagt er, so habt ihr es angefangen, diese Gemeinschaft am Evangelium, und auch weitergeführt. Nun, was ist mit dem Wort Gemeinschaft gemeint? Das Wort Gemeinschaft, weil das ist ein besonderes Wort hier, ein vielsagendes Wort. Gemeinschaft am Evangelium. Das ist praktisch auch Beteiligung, ja, daran. Was noch? Und ihr habt schon sehr, sehr gute Gedanken schon geäußert, was dazu alles gehört. Gemeinschaft, es ist mehr als nur Teilnahme. Also Teilnahme, das ist klar. Wer Gemeinschaft hat, der nimmt an etwas teil. Ja, zum Beispiel auch hier, heute haben wir alle an der Bibelstunde teilgenommen und wir haben Gemeinschaft gehabt. Wenn man an der Bibelstunde kein Teil nimmt, gar nicht kommt, dann wird das keine Gemeinschaft geben. Oder zumindest, ich kann nicht Gemeinschaft haben mit der Bibelstunde, wenn ich gar nicht komme. Dann gibt es keine Gemeinschaft. Aber Gemeinschaft ist mehr als nur Teilnahme. Das Wort Gemeinschaft kommt in den Briefen von Apostel Paulus ganz besonders vor und in verschiedenen Richtungen. Zum Beispiel Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes, schreibt er in 1. Korinther 1, Vers 9. Gemeinschaft des Blutes Christi, so einen Gedanken haben wir in 1. Korinther 10, 16. Die Gemeinschaft des Leibes Christi, davon spricht Paulus auch im gleichen Vers. Oder die Gemeinschaft der Leiden Christi, auch das, die Gemeinschaft der Leiden und der Leiden Christi. Gemeinschaft des Heiligen Geistes, 2. Korinther 13, Vers 13, wo wir sehr oft im Gebet hören, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Sehen wir hier dieses Wort, Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und Gemeinschaft am Evangelium, unser Vers. Also Gemeinschaft ist mehr als Teilnahme, das ist innere Verbindung, eine sehr enge innere Verbindung mit jemandem zu etwas, zu einer irgendwelchen Aktion oder und so weiter. Und Gemeinschaft, diese innere Verbindung, sie ist so stark, dass man einfach Teil vom Ganzen ist, so teilhaftig ist an etwas. Das ist Gemeinschaft. Also man ist nicht nur Teilnehmer, sondern Teilhaber. Also ich bin ein Teil des Evangeliums, weil das Evangelium hat mich gerettet. Gott hat mich durch sein Evangelium gerettet, genauso wie jetzt andere Menschen gerettet werden. Und ich bin auch ein Teil davon, ich bin Teilhaber am Evangelium. Also das ist eine tiefere Bedeutung vom Wort Gemeinschaft. Teilhabe am Evangelium, also die Gemeinde und das Evangelium sind nicht zwei voneinander getrennte Dinge. Also hier ist die Gemeinde und hier ist das Evangelium. Und dann mal das tut man. Mal lebt man mit der Gemeinde und dann tut man das Evangelium, irgendwie mit dem Evangelium was zu tun haben. Das sind nicht zwei voneinander getrennte Dinge. Diese Sie gehören zusammen. Die Gemeinde und Evangelium gehören zusammen. Deswegen Gemeinschaft am Evangelium. Ja, man kann sagen, Gemeinde ohne Evangelium ist inhaltslos. Was, wenn von der Gemeinde das Evangelium wegtun? Ja, was hat die Gemeinde zu bieten ohne Evangelium? Das ist inhaltslos. Dann ist das so ein eingetragener Verein, dann kann man gleich zu einem Karnickelverein gehen und genau dasselbe erfahren, einen schönen Chor und Lieder und Spaß und Freude und Vorträge hören und so weiter. Ohne Evangelium. Das ist inhaltslos. Und Evangelium ohne Gemeinde ist zwecklos. Das könnte man auch so formulieren. Wenn keine Gemeinde geben würde. Ja, gut, irgendwas anderes, klar, aber der Zweck fehlt. Aber Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und dafür gebraucht er das Evangelium. Deswegen Evangelium und Gemeinde, diese gehören zusammen. Wer an der Gemeinde teilhaftig ist, der ist teilhaftig am Evangelium. Wer am Evangelium teilhaftig ist, der ist teilhaftig an der Gemeinde. Nun, welche Bedeutung hat es für uns, dass wir Teilhaber am Evangelium sind? Also welche Bedeutung, welche praktische Bedeutung hat es für uns, dass wir Teilhaber am Evangelium sind? Welche Schlussfolgerungen sollte man daraus ziehen? Oder kann man daraus ziehen? Soweit sind wir noch nicht. Jetzt, welche Bedeutung hat das für uns, dass wir Teilhaber am Evangelium sind? Also wenn das stimmt, dass wir Teilhaber am Evangelium sind, dann was? Wie? Dann sind wir gerettet. Gut. Mhm. Wir sind ein Leib. Ja, was noch? Wir sind die Heiligen, ja. Und wir sind ein Leib, ja. Das ist, wir gehören zusammen. Man kann sagen, ich bin ein Teil davon, was ist mit dir? Du bist auch ein Teil davon, vom Evangelium. Und jeder, der sich zu Jesus Christus bekennt, ist ein Teilhaber am Evangelium. Geschwister, das, was ist dann mit unserer Wertschätzung zur Gemeinde, wenn wir so denken werden? Die Wertschätzung wird steigen. Weil wir diese dankbare Wahrnehmung, es ist nicht einfach, in der Gemeinde gibt es nur Probleme. Klar gibt es Probleme, aber nicht nur. Es gibt auch etwas anderes, es gibt das Evangelium und Gottes Wirken. Und wir sind alle, jeder, der zu Jesus Christus bekennt, der zu Jesus Christus gehört, der ist ein Teilhaber am Evangelium. Und das sollte und das wird unsere Einstellung zur Gemeinde, zueinander prägen, beeinflussen, auf jeden Fall. Das motiviert uns zur Dankbarkeit über die Gemeinde, trotz der Probleme, trotz der Fehler, trotz der Mängel. Es motiviert uns zur Dankbarkeit. Praktisch, ich nehme dankbar wahr, dass meine Glaubensgeschwister Teilhaber des Evangeliums sind, wie auch ich. Ich nehme das dankbar wahr. Und dadurch bekomme ich eine wertschätzende Einstellung zur Gemeinde. Also wer über die Gemeinde in niedrigen Kategorien denkt, in solchen abschätzenden, der wird keine wertschätzende Haltung haben zur Gemeinde. Er wird immer nur stöhnen, seufzen, Augen verdrehen und mit dem Kopf schütteln, mit dem Finger zeigen. Sowas, was ist das für eine Gemeinde? Wo geht das alles hin? Und. Ja, es gibt Probleme, können Probleme geben, ja. Aber das ist nicht alles, sondern es gibt noch anderes, was unsere Haltung zur Gemeinde prägen sollte. Eine wertschätzende Einstellung zur Gemeinde äußert sich in dankbarer Wahrnehmung. Wir sind Teilhaber am Evangelium. Die nächste Frage, fünfte Frage, was ist das absolute Fundament für Dankbarkeit? Paulus ist ja dankbar, er dankt und dann nennt er eine Grundlage oder die Ursache, so richtig, das Fundament, warum er dankbar ist. Paulus hat eine dankbare Einstellung zur Gemeinde wegen dem Wirken Gottes, wegen, der Gemeinschaft am Evangelium, dass die Gemeinde am Evangelium teilhat und auch wegen dem Wirken Gottes. Was ist die absolute Grundlage für seine Dankbarkeit? Bitte? Jesus, ja. Das ist immer die richtige Antwort, ja. Wenn man sagt, Jesus ist immer richtig, ja. Stimmt, ja. Gut. Was ist seine absolute Grundlage oder Fundament für seine Dankbarkeit? Hier kommen wir immer näher zu der Frage, wie konnte Paulus das schaffen, trotz der Enttäuschungen, Verletzungen, Probleme, so eine dankbare, so wertschätzende, dankbare Haltung zur Gemeinde zu haben. Jetzt kommen wir an die Grundlage dafür. Ja. Jeder ein Teil ist von dem, wie er, ja. Okay. Noch Gedanken? Was ist das absolute Fundament für seine Dankbarkeit? Genau. Vers 6. Mit welchem Wort beginnt der sechste Vers? Dritter Vers sagt, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Und dann der sechste Vers, weil. Aha, jetzt wenn weil kommt, weil ist immer die Grundlage. Da ich tue so, weil. Aha, jetzt kommt das Fundament, warum ich so mache. Ich danke Gott, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Also das ist der sechste Vers. Das ist diese Grundlage, Fundament für Paulus seine Dankbarkeit. Das gute Werk Gottes nennt er das. Das gute Werk, welches Gott angefangen hat. Nun eine Frage, wo standen wir, als Gott dieses Werk an uns begann? Wo standen wir damals? Wer waren wir? Wo waren wir, als Gott angefangen hat, dieses gute Werk an uns? Als wir Buße taten. Also, wie waren wir da, gerade bevor wir Buße taten? Wie? Verloren waren wir. Was waren wir noch? Wie? Feinde Gottes waren wir, feindlich eingestellt. Wie waren wir noch? Todgeistlich. Wie? Am falschen Ufer. Okay. Sünder waren wir, ja, ganz einfach. Gut, da sind wir auch jetzt noch immer noch, aber damals war es noch schlimmer, ja? Ja. Sünder, ja, verlorene Sünder, ja, total verloren. Kinder des Zorns, Entfremdung von Gott und so weiter. Und jetzt eine andere Frage. Wo werden wir stehen, wenn Gott dieses Werk an uns vollendet hat? Herrlich, wie werden wir noch, was wird sein noch mit uns? Wo werden wir? Im Himmel, noch wie? Verklärt, was? Bei Jesus? In der Gemeinschaft, ja? Also verherrlicht, wir werden vollkommen, ohne Sünde. Stellen wir das vor. Und das Schönste, wer kennt das Schönste? Was wird sein mit uns? Bei Jesus, was? Wir werden Jesus sehen, aber was ist mit uns? Was ist das Schönste mit uns? Wir werden ihm gleich sein, das ist das. Dem Ebenbild Christi gleichgestaltet, das wird das Schönste. Das ist das Beste, was Gott für uns hat, in Römer 8. Da lesen wir auch Römer 8, 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und 1. Johannes 3, Vers 2, auch der Gedanke, wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Da werden wir stehen, wenn Jesus sein Werk vollendet hat. Wenn Gott sein Werk, welches er angefangen hat, er wird das vollenden. Und wenn es vollendet ist, sein wird, dann werden wir Jesus gleichgestaltet sein. Wir werden ihn sehen, so wie er ist. Sehen wir den großen Unterschied, wie wir waren und was wir werden. Das ist ein Himmel und Erde, Tag und Nacht Unterschied. Das ist das absolute Fundament für Dankbarkeit. Und das gibt dem Apostel Paulus den Grund zu danken. Nicht die Philipper selbst, obwohl sie gut nette Leute waren. Die Korinther waren nicht so nett und trotzdem Paulus hat es gedankt. Also wir sehen, der Grund dafür ist nicht in der Gemeinde selbst, warum er dankbar war. Der Grund ist in Jesus. Und das, was Gott vorhat, das Fundament liegt in diesem guten Werk, welches Gott begonnen hat. Und er wird es auch vollenden. Wer aus diesem Grund dankbar ist, der wird immer einen Grund haben, dankbar zu sein. Dieser Grund wird immer da sein, weil Gott, er ist ja am Wirken. Er hat sein Werk noch nicht vollendet, also gibt es immer Grund zu danken, dass Gott, was er begonnen hat, er wird das vollenden. Jetzt hat man in der Gemeinde bist du enttäuscht, jemand hat dich verletzt, bist du unzufrieden, du wurdest beleidigt, du wurdest nicht beachtet, jemand ging an dir vorbei, hat dich nicht mal gegrüßt und du bist so beleidigt. Okay? Aber wenn du daran denkst, gut, aber Jesus, Gott hat in diesem meinen Bruder, der mich jetzt beleidigt hat, Gott hat sein Werk angefangen, er wird es vollenden. Habe ich immer noch einen Grund, dankbar zu sein. Und nicht nur in ihm, auch in mir, Gott tut dieses Werk. In der ganzen Gemeinde, Gott tut dieses Werk. Das ist ein Grund, um dankbar zu sein, egal was grundsätzlich geschieht. Nun die Frage, worin liegt die Verantwortung des Menschen in diesem guten Werk Gottes? Also das gute Werk Gottes, Gott beginnt uns zu umwandeln und zu verwandeln, angefangen mit der Wiedergeburt und durch die Heiligung, bis dann kommt ja unsere Tod und Auferstehung und alles und Richterschuld Christi und. Und dann sind wir Christus Jesus nicht ähnlich, sondern gleichgestaltet. Aber worin liegt die Verantwortung des Menschen in diesem guten Werk Gottes? Was meint ihr dazu? Vers 10, Kapitel 1, Vers 10. Kannst du vorlesen, Johannes?
Also im Kapitel Philipper 1, Vers 10, so eine Verantwortung von uns, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag Jesu Christi. Also bis auf den Tag Christus und so. Mhm. Und die Früchte dann.
Ja, hier ist ein Hinweis darauf, ja, dass es gibt Verantwortung des Menschen. Der Mensch macht auch mit. Gott macht das nicht getrennt von Menschen. Gott macht das mit Menschen zusammen und Gott nimmt den Menschen in die Verantwortung mit, hinein. Gibt es noch dazu Gedanken? Also wo liegt die Verantwortung des Menschen in diesem guten Werk Gottes? Es gibt viele Bibelstellen, die das sagen. Ja, kann man...
Ich verstehe das so, dass der Mensch eine Verantwortung tragen soll und das nicht auf die leichte Schulter nimmt, diesen guten Werk Gottes. Gott hat Gnade mit den Menschen getan und mit der sollte man nicht so leichtsinnig umgehen. Mhm.
Das ist mein Verständnis. Okay. Und worin liegt so genauer die Verantwortung des Menschen? Das sind gute Gedanken, ja.
Ich denke, das, was wir jetzt schon gehört haben, indem wir dankbare Fürbitte tun und dankbar Wahrnehmung haben, also von der Gemeinde die Wertschätzung, ja. Und dass wir die Grundlage in Gott sehen, also dass wir die Gemeinde sehen, wie Gott sie sieht, also das ist die Verantwortung von uns, ja.
Wir sehen, dass irgendwie unser ganzes Leben ist mit dabei. Ja? Alles gehört dazu. Nicht, dass jetzt, wir können nicht sagen, wenn ich jetzt etwas falsch gemacht habe, dann ich vermassle das ganze Werk Gottes und Gott kommt nicht zum Ziel mit mir. Gott wird mit mir zum Ziel kommen, trotz meiner Versagen und Fehler. aber ich habe eine Verantwortung, ich habe auch was zu tun darin. Gott nimmt mich hinein. Zum Beispiel 2. Korinther 7, Vers 1 lesen wir: Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Ein ganz klarer, deutlicher Aufruf, dass wir, gerade weil wir das alles haben, lasst uns reinigen zur Vollendung der Heiligkeit, also der ganze Heiligungsprozess. Wir sind da voll aktiv dabei. Ein sehr guter Vers in Johannes 1, Vers 12 spricht auch und zeigt uns auch die Verantwortung des Menschen. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also wir sehen hier, was ist hier die Verantwortung des Menschen? Aufnehmen und glauben, ja. Also Jesus aufnehmen, an Jesus glauben, im Prinzip, das ist dasselbe. Also wenn man an Jesus glaubt von ganzem Herzen, dann nimmt man ihn auf, und umgekehrt, hat man ihn aufgenommen, dann glaubt man an ihn. Und dann der 13. Vers, der sagt dann, was geschieht mit diesen Menschen? Ja, die werden aus Gott geboren, nicht nach Willen des Menschen, Fleisch, sondern weil Gott es will. Aber der Mensch muss glauben, der Mensch muss Jesus annehmen. Das ist die Verantwortung des Menschen. Wenn ein Mensch Jesus nicht annimmt und an ihm nicht glaubt, dann wird er nicht wiedergeboren. Dann trotz ganz alle, was Jesus getan hat, Jesus gestorben am Kreuz für diesen Menschen und so weiter, aber wenn der Mensch Jesus nicht aufnimmt und ihn nicht glaubt an ihn, dann wird der Mensch nicht wiedergeboren. Dann wird dieses gute Werk Gottes gar nicht beginnen bei diesem Menschen. Er wird gar nicht begonnen. Aber wenn es begonnen hat oder ist, Gott hat es begonnen, Gott wird es auch vollenden. Also das ist die Grundlage, für die Fundament für die Freude, für die Dankbarkeit des Paulus. Und ich denke, da können wir sehr viel von Paulus lernen. Wir schauen viel zu sehr darauf, was wir falsch machen. Wir tun das so hochheben, was falsch gemacht wird. Aber was sollten wir höher heben, was wir mit tun oder was Gott tut? Was sollte uns mehr bewegen, mehr prägen? Was sollte für mich mehr wiegen? Was Gott und was tut Gott? Ja, wie nennt das Paulus hier? Was tut er? Hat angefangen, was? Gute Werk. Und was wird er machen? Vollenden. Juckt dich da überhaupt diese Frage etwas? Ich weiß nicht, wie man das sagt, ja? Oder ist dir egal, dass Gott ein gutes Werk angefangen hat, wird zu Ende bringen? Sind wir gleichgültig dazu oder freuen wir uns darüber und sind dankbar? Das ist die Frage. Ja, genau. Und oft ist es so, dass man tut zum Beispiel tausend Dinge gut und richtig und so weiter, und dann wird was Falsches gemacht. Und oft dieses eine Falsche ist für uns viel schlimmer als diese tausend gute Dinge, die Gott getan hat. Und das ist verkehrt. So dürfen wir nicht mit Gott umgehen. Wir sollen nicht Augen auf unsere Fehler zumachen. Nein. Man sollte nicht die Sünde kleinreden. Auf keinen Fall. Aber wir dürfen auf keinen Fall unsere Fehler wichtiger machen als Gottes Wirken. Das darf nicht mehr wiegen. Egal was wir tun, ob Gutes oder Schlechtes, das darf nicht mehr Bedeutung haben als das, was Gott tut. Und er hat angefangen, sein gutes Werk. Und er wird das vollenden. Wenn wir daran glauben, dann werden wir dieses Fundament für die Freude haben, für die Dankbarkeit und Freude haben. Wir gehen zum Schluss, fassen wir das Ganze zusammen. Wir lernen von Paulus, eine wertschätzende Einstellung zur Gemeinde zu haben. Eine wertschätzende Einstellung zur Gemeinde äußert sich erstens in dankbarer Fürbitte. Das bedeutet für jeden in der Gemeinde, das unterstreicht Paulus sehr deutlich, für jeden in der Gemeinde danke ich. Ja. Sie äußert sich in dankbarer Wahrnehmung wegen der Gemeinschaft und Evangelium. Das ist, was Paulus merkt. Aha, das ist die Gemeinschaft am Evangelium. Wir sind, und das ist etwas, was ihm ins Auge fällt. Als Teilhaber der Gemeinschaft. und in dankbarer Überzeugung äußert sich die wertschätzende Einstellung zur Gemeinde, weil Gott wird das gute Werk vollenden. Das ist die Überzeugung bei Paulus. So ist es bei Paulus. Wollen wir von Paulus lernen, dass wir das auch dasselbe machen? Das kann man so noch diese Beziehung zwischen diesen Dingen so formulieren. Also hier im Kreis sehen wir wertschätzende Einstellung zur Gemeinde. Und dann die dankbare Fürbitte, die dankbare Wahrnehmung, dankbare Überzeugung, was Paulus hier erwähnt. Und wie ist die Beziehung zwischen diesen Dingen? Und sie könnte so aussehen. Wir sehen, das hängt alles zusammen. Wer wertschätzende Einstellung hat zur Gemeinde, der ist dankbar, macht dankbare Fürbitte. Und dankbare Fürbitte wiederum, sie beeinflusst die dankbare Wahrnehmung. Und das beeinflusst wieder die wertschätzende Einstellung zur Gemeinde. Und das beeinflusst die dankbare Überzeugung. Und das alles mündet in der wertschätzenden Einstellung zur Gemeinde. Das hängt alles zusammen. Das ist so eine gegenseitige Beziehung, nicht einseitige, sondern beidseitige oder zwischen ihnen ist immer eine enge Verbindung, wie ein Kreis. Eins fließt in das andere hinein. Und lasst uns dafür auch beten, dass wir von Paulus lernen, diese wertschätzende Einstellung zur Gemeinde zu haben, indem dass wir dankbare Fürbitte tun, dankbar wahrnehmen, was in der Gemeinde wirklich geschieht. Also nicht nur, was wir machen, sondern auch, was Gott tut, weil das ist die Wirklichkeit. Nicht einseitig, nicht nur das, was Menschen tun. Und in dankbarer Überzeugung, Gott wird das gute Werk vollenden. Und wir werden dabei sein. Du bist dabei, lieber Bruder und Schwester. Und ich werde auch dabei sein dürfen. Alles durch die Gnade unseres Herrn. Und das ist ein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Lass uns jetzt mit einem Gebet abschließen, können wir in kleinen Gruppen zu zweit, zu dritt beten und Gott dafür danken und bitten, von Paulus in diesen Dingen zu lernen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dieselbe Sicht über die Gemeinde zu haben, wie Apostel Paulus es hatte oder wie du sie hast, dass wir dankbar Fürbitte für die Gemeinde tun, dass wir dankbar sind für die Gemeinschaft am Evangelium und dass wir dankbar dafür sind und überzeugt sind, dass du das gute Werk vollenden wirst mit deiner Gemeinde, mit jedem Einzelnen von uns. Dir sei die Ehre dafür, hilf uns in diesen Dingen zu wachsen. Amen.